So, hallo und herzlich willkommen zum Hertha-Base-Stream. Grüßt euch! Da das Ganze hier nicht nur als Livestream veröffentlicht wird, sondern auch als YouTube-Folge, aber auch als Podcast-Folge, muss ich hier vielleicht noch ein bisschen vorsorgen. Also, für die Leute, die nicht auf unseren Social-Media-Plattformen dabei sind oder so und das vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben, die normale Podcast-Folge musste leider ausfallen aus zeitlichen Gründen. Wir haben es nicht geschafft, genug Leute zusammenzuholen. Das hatte unterschiedliche Gründe. Eigentlich war nicht mal vorgesehen, dass ich das Spiel gucke. Aber ja, ich habe es dann doch geschafft, zeitlich es mir einzuplanen und habe dann schön Sky Go auf der Autobahn angeworfen. Und ich muss übrigens sagen, es hat erstaunlich gut funktioniert. Sky Go auf dem Handy angenehmer als auf dem Laptop oder so. Aber das ist jetzt mal meine Erfahrung. Auf jeden Fall konnte ich mir dieses Schalke-Spiel doch angucken und dachte dann, naja, es wäre doch nach diesem 5:2 sehr, sehr, sehr schade, wenn wirklich gar nichts zu diesem Spiel und der gesamten Woche kommen würde. Deswegen haben wir uns gedacht, ey, wisst ihr was, wir machen einen Livestream, wo wir mit euch zusammen quatschen über das Spiel, über einzelne Personalien, wie auch immer mögt. Und dementsprechend würde ich sagen, wisst ihr als Podcast-Hörer jetzt Bescheid. Ich hoffe, das ist auch für euch eine angenehme Erfahrung. Bislang haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht damit und ganz gutes Feedback bekommen. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt ungefähr eine Stunde ganz gut infotainen kann, wenn man das so nennen möchte. Und ja, dementsprechend seid uns nicht böse, dass die reguläre Folge ausfällt und hoffentlich habt ihr hiermit dann ein bisschen Spaß und dann müsst ihr halt ja einfach nur mit mir Vorlieb nehmen. Manche denken wahrscheinlich, der Schützki labert eh zu viel, kann auch gleich sein gesamteigenes Format haben. Hier ist es nun. Und damit auch herzlich willkommen. Live-Chat, ich grüße euch. Sehr, sehr schön, dass wir für einen ja doch relativ spontanen Stream dann doch wieder knapp 50 Leute zusammengetrommelt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Grüße an alle, die im Chat dabei sind. So, ich hoffe, wir haben jetzt in der nächsten Stunde genug ein bisschen Spaß. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne. Wir können versuchen, ein bisschen thematisch vorzugehen, also zu versuchen, vielleicht über einzelne Personalien und so weiter am Anfang zu reden, vielleicht über Benze Dardai oder welche Fragen ihr auch immer rund um Hertha habt und dann vielleicht im ganzen Spiel zu münden, um dann vielleicht auch einen leichten Ausblick auf das Nürnberg-Spiel zu haben, sodass es dann auch so ein bisschen Podcast-esque ist. Vielleicht kriegen wir das ja hin, aber wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, gehört ja zum Live-Erlebnis dazu. Und Amos stellt gleich die beste Frage. Du hast es also doch gesehen und wir haben gewonnen, ja, tatsächlich. Es gibt ja den Mythos oder den Running Gag, dass immer wenn ich die Hertha-Spiele nicht gucken kann, Hertha eine grandiose Leistung hinlegt. Ich hatte bislang vor dem Schalke-Spiel die Spiele nicht gesehen gegen das Hinspiel gegen Fürth, das Hinspiel gegen Braunschweig, als auch das Rückspiel gegen Braunschweig. Und es sah so aus, als könnte ich auch das Schalke-Spiel nicht gucken, aber ich habe es ja dann geschafft. Und wenn man sagen möchte, das ist ein gutes Omen. Naja, 7 Punkte aus 3 Spielen hat Hertha aus den Spielen, also aus den 3 Spielen geholt, die ich nicht sehen konnte. Ist schon eine ziemlich gute Bilanz. Aber Hertha kann auch gewinnen, wenn ich zugucke. Das hat dieses Spiel bewiesen. So. Captain Blaubeer fragt, mal mit was Leichtem und übrigens da Grüße, Captain Blaubeer. Ich werde die Namen immer für die Podcast-Hörer immer vorlesen, dass ihr wirklich ein Frage-Antwort-Spiel habt, sonst wisst ihr ja gar nicht, was der Kontext der Frage ist und so weiter, ne? Dementsprechend, ja, seid da gewarnt. Und Captain Blaubeer, a.k.a. Benny aus unserem Podcast, beginnt mit mal mit was Leichtem einsteigen. Fühlst du dich bei Pals wöchentlicher Medienschelte persönlich angegriffen? Wie fühlst du dich dabei und was sagt das über die allgemeine Medienlandschaft Deutschlands? Ja, siehst du, das ist wirklich ein sehr einfaches Thema zu Beginn. Ja, Pals Medienkritik und Medienschelte, die ja mittlerweile wöchentlich verläuft, ist natürlich ein großes Thema und natürlich, man kann ja gar nicht anders, als sich angesprochen zu fühlen. Ich glaube schon, dass seine Kritik eher in Richtung anderer Medienschaffender geht. Das vermag ich rauszuhören und trotzdem empfinde ich die Kritik als problematisch. Ich verstehe, dass man als Trainer seines Vereins eine sehr krasse Insicht hat, dass man auch einen sehr krassen Schutzinstinkt hat, was die eigene Mannschaft angeht und ähnliches. Und trotzdem empfinde ich die Kritik als zu plakativ, zu generalisierend und zu doll. Das hatte ich auch schon im Podcast letzte Woche ausgeführt, dass ich finde, dass zum einen ich mich sehr daran störe, wenn es immer heißt, die Medien, weil das einfach nie zutrifft. Verallgemeinerungen helfen einfach gar nicht. Und sicherlich gibt es Berichte, die Verantwortliche im Fußball als störend empfinden. Das würde ich gar nicht bestreiten. Und es kann auch sein, dass sich Pal Dardai mal unfair behandelt fühlt. Auch das kann ich verstehen. Gleichzeitig führt man einen Job in der Öffentlichkeit aus und da wird es solche Ausschläge auch geben, nach oben, nach unten. Und ich finde, wenn man Ross und Reiter nicht nennt, ist diese Kritik, sie verläuft im Sande. Wenn du nicht sagst, ich habe konkret gelesen von diesem Blatt, dass das und das geschrieben wurde und da möchte ich was zu sagen, dann könnte man sagen, okay, auch da sollte man sich eigentlich nicht im Klein-Klein verrennen und trotzdem fände ich das legitimer als immer das Große aufmachen und immer sagen, von außen wird negativ reingeredet, von außen kommt die Erwartungshaltung rein, von außen heißt es das und das, weil das einfach nicht stimmt. Ich empfinde die Medienlandschaft in Bezug auf Hertha seit dieser Saison so gnädig wie seit schon lange nicht mehr. Wenn er sagt, es wird immer vom Aufstieg geschrieben, dann ist es einfach nur dem geschuldet, dass er niemand, also ich habe noch keinen Bericht gelesen, wo es heißt, Hertha muss aufsteigen und alles andere ist eine Enttäuschung, sondern es ging eher darum zu sagen, ey, Hertha ist finanziell gezwungen, spätestens in 2 Jahren aufzusteigen. Vielleicht wäre es im 1. Jahr deutlich besser. Hertha hatte gewisse Chancen in dieser Saison, wo eine Tür aufgegangen ist und man nicht durchgegangen ist. Hertha hat gewisse Qualität im Kader. Hertha hat den zweithöchsten Etat der Liga. Müsste da nicht eigentlich mehr gehen. Und man hatte ja Chancen, wirklich in diese Top 4, Top 3 reinzuspringen. Und wenn das liegen bleibt, empfinde ich es schon als legitim zu sagen, ey, das war wahrscheinlich die letzte Chance, um wirklich im Aufstieg nochmal mitzureden. Aber zu sagen, im Verein, also zum einen, dass von außen diese Erwartungshaltung so krass wäre, das empfinde ich nicht so. Ich lese auch sehr viel. Ich glaube, mein Medienspiegel in Bezug auf Hertha könnte kaum größer sein. Konsumiert da sehr viel. Ich empfinde es nicht so. Und das andere ist, es wird ja dann so getan, als ob bei Hertha nie jemand irgendwas in der Richtung gesagt hätte. Aber Fabian Rehse hat sehr klar vom Aufstieg gesprochen. Tom Herrich, Geschäftsführer von Hertha, hat in unserem Podcast sehr klar gesagt, dass die Chance immer noch besteht und man sie am liebsten nutzen möchte. Und Pal Dardai sprach in der Hinrunde immer wieder davon, die Hinrunde auf Platz 4 bis 5 beenden zu wollen, um dann noch etwas zum Träumen zu haben. Und da frage ich mich natürlich, naja, aber was meint er denn mit was zum Träumen? Oder dass wir noch was richtig Schönes haben können? Was ist denn dieses richtig Schöne? Da geht's ja um den Aufstieg. Und dann, wenn man davon so ein bisschen abdriftet, weil die Leistung nicht mehr stimmt und man die Punkte nicht einsammelt, sofort davon abzuspringen und zu sagen, die bösen Medien. Ich glaube, da verrennt sich Pal in etwas, was er vielleicht als positive Wagenburg-Mentalität interpretiert. Ich empfinde es als relativ unsouverän, als sehr negativ und ich glaube, das passt nicht zu dem Aufschwung, den Hertha eigentlich auch vorleben möchte. Und deswegen habe ich da Probleme mit. Das vielleicht dazu, ich will es nicht weiter ausführen, vielleicht kommen noch Folgefragen, aber damit auch die anderen Fragen eine Chance haben, würde ich gerne da an der Stelle weitermachen. Und zwar, Mixdorf Blau-Weiß fragt, ist Benze ein Verlust, wenn wir einen Ibo haben? Ja klar, spielen dieselbe Position und Ibo Maser hat bislang mehr gezeigt als Benze Dardai. Das kann man schon klar sagen, dass Ibo Maser es schneller geschafft hat, auf Zweitliganiveau zu funktionieren. Schlimmes Wort immer, aber zu performen. Und bei Benze Dardai, der glaube ich aber auch nochmal, ich weiß nicht genau, ein halbes Jahr jünger ist oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, brauchte es mehr Zeit und dann kam natürlich auch diese ärgerliche Verletzung und so. Das wird man sehen, ne? Also an sich ist Benze, wenn wir den Benze da nehmen, so wie er bislang in dieser Saison da war und das mal fernab von seinem Potenzial und so weiter, dann war er natürlich noch nicht die Riesenverstärkung und Ibo Maser funktioniert deutlich besser. So. Aber wir wissen natürlich auch nicht, ob Ibo Maser bleibt. Aber klar, wenn Benze Dardai geht und Ibo Maser nicht geht, dann hat man natürlich ein 1:1 Ersatz auf dieser Talentposition und hat mit beispielsweise Julius Gottschalk ja auch jemanden in der Hinterhand, der da aufsteigen kann. So, Lukulus schreibt, Hater würden sagen, Hertha Base macht nur Podcasts, wenn es Niederlagen gibt. Genau, das ist von langer Hand geplant. Bene Maria schreibt, erzähl mal, wie fandest du die Doku letzte Woche? Richtig, und da haben wir uns ja auch gesehen, das war sowieso, hatte ich einige nette Begegnungen. Ich war bei der Doku-Folge Kino dabei, hatte Tickets bekommen, war zusammen mit Marco dort aus unserem Hertha-Base-Team und zum einen, wie gesagt, sehr viele nette Begegnungen, beispielsweise auch eine treue Hörerin von uns, die mit der ich dann von der U-Bahn zum Kino gelaufen bin, die lustigerweise meinte, dass sie mich gerade auf den Ohren hat. Das sind natürlich auch irgendwie irritierende Begegnungen, weil ja, also das hat man nun nicht jeden Tag und so und ich bin auch nur irgendein Typ so ungefähr, ne? Das ist mir ganz wichtig immer und dann hat man manchmal schon das Gefühl, dass Leute so ein bisschen, ja, ehrfürchtig ist ein großes Wort, aber dass noch so eine gewisse Disbalance in der persönlichen Beziehung da ist, weil man natürlich diese parasoziale Beziehung hat, der eine hört einen die ganze Zeit und der andere ist vielleicht höchstens ein Name im Forum oder so. Aber es ist extrem schön gewesen, diese Gesichter dann mal kennenzulernen, und das war ein sehr höflicher, respektvoller und sympathischer Umgang miteinander. Das vielleicht dazu. Zur Folge an sich. Also erstmal natürlich empfand ich die Folge sowohl inhaltlich als auch in der Aufmachung als sehr, sehr gut. Hatte natürlich den dramatischen Höhepunkt mit dem HSV-Pokalspiel, aber hatte natürlich auch schöne Sachen mit dem Niederlechner Fallrückzieher-Tor gegen Kaiserslautern und so weiter. Also da kam schon einiges Schönes vor, und man hatte natürlich zu bewältigen, dieses HSV-Spiel dramatisch schön zu verpacken mit all seinen Geschichten, ob es jetzt ein Nader El-Jendawi war, ob es ein Fabian Rehse war, ein John Joe Kenny und so weiter. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Ich empfand die Folge in ihrem Pacing, in ihrem Tempo, in ihrer Erzählweise, in ihrer cinematografischen Erzählweise als wirklich krass hochwertig, dafür, dass man auch immer wieder bedenken muss, die Leute machen das bei Hertha TV nebenbei, es wurde kein extra Team angestellt, was nur dafür da ist, das neben den alltäglichen Aufgaben zu leisten, ist absurd gut. Es gab leider, und da ärgern sich die Jungs und Mädels von Hertha TV natürlich am meisten drüber, leider ein paar technische Probleme, weil die Folge quasi die kam heiß an quasi im Kino. Die wurde noch bis zuletzt musste dran gefrickelt werden. Und das hat man der Folge technisch leider angemerkt. Es gab leider Renderfehler, was bedeutet hat, dass die Folge immer mal wieder gestockt ist. Und man dann ein paar Minuten, das ist übertrieben, ein paar Sekunden warten musste. Das hat natürlich immer so ein bisschen im Rhythmus dann gerüttelt. Aber ey, unbenommen trotzdem großartig. Und ich glaube, da lernen die Jungs und Mädels von Hertha TV auch draus, und insgesamt war es eine sehr schöne Veranstaltung. Fabi Rehse war mit seiner Freundin da, hat dann auch noch ein paar warme Worte an die Hertha-Fans gerichtet, und ja, einfach eine schöne Geschichte, muss man sagen. Da stellen die gerade schon etwas hin mit dieser gesamten Doku-Reihe, was auch noch in ein paar Jahren, glaube ich, von großer Bedeutung sein kann, was diesen Berliner Weg dokumentieren soll, was für diese Aufbruchstimmung sorgen soll, die Charaktere im und um den Verein nahbarer machen soll. Das gelingt auch dadurch, dass man mit Pascal Clemens begleitet, der 1892 hilft, assistiert und mit denen einmal unterwegs ist. Und ja, insgesamt schön. So, Luise 1892 schreibt, wollte auch mal sagen, dass ich es mega finde, dass du ihr immer alles möglich macht, um eine Therapiestunde anzubieten, und das alles ehrenamtlich, beziehungsweise obwohl es nicht euer Hauptjob ist. Vielen lieben Dank. Also ich weiß sehr zu schätzen, dass ihr das zu schätzen weißt, dass das nicht unbeobachtet bleibt. Wir sind die, die sich am meisten ärgern, wenn eine Folge ausfallen muss. Glaubt uns. Wir wollen nichts lieber als das machen, und wenn es dazu kommt, dann nervt uns das massiv. Und wenn man dann jetzt mittlerweile mit dem Stream eine Möglichkeit hat, das zumindest ein bisschen abzufedern, ist das sehr, sehr schön. Es ist ein anderes Format, ist vollkommen klar, aber wir lieben ja auch den Kontakt zu euch, deswegen machen wir ja Discord und so weiter. Wir wollen ja einfach nicht nur in den Äther senden und dann die Türen schließen, sondern wir wollen ja mit euch im Austausch sein, und dass das dann so positiv aufgenommen wird, ist das sehr, sehr schön. Okay, ich muss ja hier chronologisch vorgehen, ich kann ja nicht hin und her im Chat, da fehlt mir die Übersicht, deswegen muss ich die Fragen leider chronologisch abarbeiten. Zwei Fragen, schreibt Vibestil. Zum einen, wie fandest du die Einzelkritik zu Jeremys Spiel? Die Frage verstehe ich grammatikalisch nicht so ganz, aber ich gehe mal so drauf ein. Die Einzelkritik zu Jeremy Duziak zum Schalke-Spiel, im Schalke-Spiel, ja, herausragend empfinde ich. Ich habe sein Spiel als herausragend empfunden. Ich glaube, dass Hertha die Doppel-6 für den Rest der Saison gefunden hat mit ihm. Und Pascal Clemens, der ebenfalls ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, dass Jeremy Duziak, das 1-0 direkt vorbereitet durch ein tolles Dribbling, der hat das 4-2 indirekt vorbereitet, indem er im Mittelfeld den Ball gewinnt, war also wirklich auch offensiv sehr von großer Bedeutung, aber auch defensiv. Ich finde, dass er da eine gute Grundintensität hatte, viele wichtige Zweikämpfe gewonnen hat. Ich weiß noch, wie er am rechten Strafraumeck noch einen Ball wegspitzelt, sonst wäre der Schalker durch gewesen. Also sehr aufmerksam. Und ich finde, dass er gegenüber beispielsweise einem Andres Buchalakis klare Vorteile bietet, weil er deutlich effizienter im Spiel nach vorne ist und ein sehr hohes Spielverständnis mitbringt, viel technisches Niveau, der Kampf leidet darunter aber nicht, und er bietet das beste Gesamtpaket für die 6 neben Pascal Clemens. Und ich glaube, das Spiel hat nochmal unterstrichen, was Hertha gefehlt hat in der Zeit, in der Jeremy Duziak gefehlt hat. Das war ja eine lange Zeit, und die Vertragsverlängerung sollte meiner Ansicht nach nur noch Formsache sein. Sharks93 fragt, wie kam es denn zu dieser Medienkritik? Da muss ja irgendwas sein, dass Paul ständig das ständig anspricht und das kam ja auf einmal. Das kann ich dir nicht sagen. Das müsste man Paul fragen. Ich kann das nicht beantworten. Ich weiß nicht, was der Anstoß bei ihm war. Vielleicht hat sich da was angestaut und er hat einmal dem ganzen Luft gemacht und seitdem macht das jede Woche. Ich kann es dir nicht genau sagen, warum das dann angefangen hat. So, ich weiß nur, dass es schon ein Stück weit dazu passt, dass er schon öfter darüber sprach, dass die Erwartungshaltung in Berlin zu groß sei, dass er ja kein Zauberer sei und nur der kleine Trainer und die Erwartungshaltung käme von außen. Das passt schon zu dem Duktus von Paul Dardai, aber wo das genau losging mit der Medienschelte, das weiß ich nicht. So. Philly New Cologne 44 schreibt, ich vermisse Champagner, Steven. Du, wir vermissen ihn auch. Nein, aber wir haben ja regelmäßig Kontakt mit ihm. Es soll jetzt auch demnächst wieder eine Folge mit ihm zu einem konkreten Thema erscheinen. So sind die Entwicklungen, ne? Also ich vergleiche das gerne mal manchmal immer so mit Kapp und Kapper, auch wenn das ein bisschen übertrieben vielleicht ist. Wir haben irgendwie auf derselben Seite angefangen und sind so ja auch dazu gekommen, dass er zu unserem Podcast zugestoßen ist und er ist dann zum Verein gegangen und ich in die Medien und wir bespielen jetzt zwei unterschiedliche Seiten derselben Medaille und das ist schon manchmal ganz lustig, aber klar geht es damit einher, dass er dann nicht so oft im Podcast dabei sein kann, aber er ist immer noch sehr nahe am Projekt, würde ich behaupten, genau. So, was haben wir denn als nächstes, die Frage? BlueWhite21 schreibt, der Aufstieg ist rechnerisch noch möglich. Ist der Wille im Verein bzw. in der Mannschaft da aufzusteigen? Wie schätzt du die Situation ein? Also ich glaube erstmal, dass das Profisportler, deswegen finde ich immer diese Floskeln mit sie wollen es zu wenig und so weiter in der Regel für völligen Quatsch. Ich glaube, dass Profisportler mussten sich in ihrer Karriere gegen so viele Menschen durchsetzen, dass der Siegeswille nicht größer sein könnte. Und wenn sie den maximalen Erfolg erreichen können, dann geben sie auch alles dafür. Manchmal hakt es dann aber an anderen Stellen, weshalb sie ihr Leistungsmaximum nicht ganz erreichen oder ähnliches. Aber der Wille aufzusteigen wird in jedem Fall da sein. Man wird sich aber nicht den Druck machen, es erzwingen zu müssen. Aber klar wollen Spieler wie Fabi Rehse, wie Haris Tabakovic, die auch schon ein gewisses Alter erreicht haben, aber auch die jungen Spieler, die sie in der Bundesliga ja auch beweisen wollen, die wollen alle aufsteigen. Aber ich glaube, man wird sich nicht den Druck machen, eine zu große Negativität einkehren zu lassen, falls das nicht gelingen sollte. Lenny Clips 11 fragt, hast du schon was zu neuen Trainern gehört? Nee. Er schreibt auch, gab ja schon Infos von Streamern wie Benny Grund oder Felicio. Habe ich nicht so richtig, also ich habe das irgendwie am Rande mitbekommen. Nee, kann ich nichts drüber sagen. Ich, soweit ich weiß, wird schon natürlich, also es wird kritisch drauf geguckt von den Hertha-Verantwortlichen und es gibt schon, also es wird Pläne in der Schublade geben. Es gibt keine Nibelungentreue gegenüber Paul Dardai. Ich glaube, es gibt ein extrem vertrauensvolles Zusammenarbeiten und ich finde, das bei aller inhaltlichen Kritik ist der Grundstein für alles und das empfinde ich als sehr gut und ich finde es gut, dass man sich auf jeden Fall nicht kirre macht und auch zusammenbleibt. Ich glaube, das muss die oberste Maxime für all das sein. Gleichzeitig ist Benjamin Weber Sportdirektor dieses Vereins und muss auch da im Maximum denken. Und wenn er das Gefühl hat, ein anderer Trainer kann da etwas Größeres erreichen, dann muss er sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es dahingehend, würde ich wetten, Ideen gibt. Aber irgendwas Konkretes weiß ich nicht. El Nino 1892 schreibt, danke für deine Ausführung, Marc, zum Thema Erwartungshaltung und ergänzend Kritik, in Klammern von außen, die sich nicht mehr auf Anzahl der Punkte bezieht, sondern auf das Wie, sollte ob der dargebotenen regelmäßigen Leistung, sollte das doch toleriert und angenommen werden. Das empfinde ich eben auch so. Also ich würde dem entgegnen, dass Paul Dardai stellt es für mich teilweise zu positiv da, diese bisherige Saison. Man muss sie auch nicht schlecht reden, man muss sie auch nicht katastrophal machen, es ist nicht dramatisch, es ist in Ordnung, aber die Frage ist ja, es ist zumindest solide und die Frage ist halt, ob das den Verantwortlichen reicht, solide zu sein und ob solide die beste Basis ist und im zweiten Jahr aufzusteigen, weil da musst du es packen. So. Und ich empfinde es als zu positiv, wenn Paul Dardai sagt, er hätte bislang quasi keine Kritikpunkte, es war eine quasi perfekte Saison bislang, 80% der Ziele wurden erreicht und so weiter. Da stellt er sich, finde ich, nicht, denn die Kritik ist ja aktuell nicht mal die Punkteausbeute von Hertha, das empfinde ich gar nicht als Kritik. Die Kritik ist, dass der von Pal Dardai formulierte Spielstil und das Profil der Mannschaft, eine Umschaltmannschaft zu sein, vertikal spielen zu wollen, da klare Muster zu haben, das dringt zu selten durch. Und ich empfinde auch, wenn man eine Umschaltmannschaft ist, dann definiert man sich erstmal über die Arbeit gegen den Ball und dafür hat Hertha deutlich zu viele Gegentore geschluckt. Und das kann natürlich auch an dem vorhandenen Personal liegen bei Hertha. Es kann aber auch an der Trainingsarbeit liegen. Und ich empfinde 43 Gegentore. Das sind 18 mehr, als es der FC St. Pauli hat. Das ist fast das Doppelte des FC St. Pauli als zu hoch. Düsseldorf hat 9 Tore weniger. Der HSV, der jetzt auch nicht gerade defensiv immer sicher erscheint, hat 6 Tore weniger, Gegentore weniger. Und das muss ja die oberste Maxime sein und da gibt es zu viele Kritikpunkte für mich, um da einzuhaken und ich finde, dass wir auch im Podcast letzte Woche, wir haben ausführlich geredet und ich habe ja über verschiedene Aspekte des Spiels geredet. Ich habe ja nicht auf die, ich würde behaupten, ich habe nicht einmal die Punkteausbeute erwähnt von Hertha in dieser gesamten Folge, sondern es geht um das, wie tritt Hertha auf und wie beständig ist das und wie oft dringt die Idee des Trainers durch und ich finde, da darf man Kritik äußern und in dieser Kritik sehe ich dann teilweise wenig Selbstkritik da, da ist wiederum. Ich finde, da stellt er sich manchmal nicht deutlich genug. So, das vielleicht dazu. So, was haben wir denn noch? Ach, Chiller schreibt, dass ich im Kino hinter ihm gesessen hätte. Eine unverkennbare Stimme, grüß dich doch. Schön. Lukulus schreibt, Frage A, was hat Gersbeck in der Pause gemacht, dass er sich so steigern konnte und was ist mit Quasigoch, wieso hat er nicht gespielt? Naja, also Quasigoch hat nicht gespielt, weil Gersbeck ja ganz klar die Nummer 2 ist in diesem Verein. Er wäre wahrscheinlich ohne die Geschichte im Sommer vielleicht sogar die Nummer 1 gewesen. Und klar, wenn die Nummer 1 mit Jack Enzi spielt, dann spielt die Nummer 2 und das ist Gersbeck. Das vielleicht dazu. Zweite Frage, was hat Gersbeck in der Pause gemacht, damit er sich steigern konnte? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht genau. Also das ist ja Kopfsache. Also ich glaube, man weiß aufgrund der vielen Spiele, die Gersbeck für Karlsruhe auch in der Zweitliga gemacht hat, dass er ein mehr als fähiger Zweitliga-Torhüter sein müsste, zumindest auf der Linie. Das 1-0 geht klar auf seine Kappe und er hatte auch ein paar andere Unsicherheiten. Und dann ist es Kopfsache. Ich weiß nicht, wie gut und er und Andi Menger vielleicht können, dass er ihm da nochmal zugeredet hat, wie Dinge gelöst werden sollen auf dem Feld. Klar, er hat sich auf jeden Fall gesteigert zum zweiten Durchgang, das würde ich auch so sagen. Aber die erste Halbzeit war schon indiskutabel schwach und reiht sich leider ja auch ein in den Auftritt jetzt ja auch gegen St. Pauli und auch die Testspiele. Also ich empfinde ihn als wackelig und als Unsicherheitsfaktor für diese Mannschaft und das ist natürlich ein bisschen bitter, wenn man überlegt, der ist jetzt klar keine 32, aber der Mann ist was, 27 Jahre alt? 28 sogar, hat viele Jahre im Profifußball jetzt schon verbracht in der dritten und zweiten Liga und da könnte man schon erwarten, dass er mehr Ruhe ausstrahlt, auch wenn es natürlich nie so einfach ist als Torwart, lange nicht zu spielen, aber ja, da muss er sich deutlich steigern und ich glaube, jetzt wird die Länderspielpause dafür sorgen, dass Tjaak Ernst zurückkehren wird und dann ist, glaube ich, Hertha wieder im Tor besser aufgestellt. So, lass mich kurz was trinken. Ich rede ja hier durch. So, Bene Maria fragt, wann kommt Patreon? Ja, wir hatten da ja schon zum Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres drüber gesprochen. Wir wollen Patreon aufbauen. Wir sind da in den letzten Zügen. Also es geht jetzt eigentlich nur noch darum, das Geschäftskonto zu aktivieren und dann können wir da eigentlich beginnen. Es haben sich in den letzten Tagen und Wochen leider ein paar Sachen davor geschoben in der Prioritätenliste, aber grundsätzlich wollen wir das dann demnächst hinbekommen. So, was haben wir denn noch? Wann kommt denn dein Enthüllungsartikel, fragt Captain Blaubeer, zu den Skandalen rund um Steven bei Hertha? Naja, das Problem ist, ich habe ja ein Zeichenlimit beim RBB. So. Und da muss man klar sagen, bei Steven, das würde alles sprengen. Ne, das würde alles sprengen. Und also ich befinde mich mit mehreren Verlagen im Austausch, um ein Buch, vielleicht sogar eine Buchreihe zu schreiben, um dem Ganzen gerecht werden zu können. So, was haben wir denn hier? Ich lese einfach mal vor. Ich kann ja nicht immer hier ewig in mich reinlesen, um dann die Frage zu stellen. Amboss schreibt, ich hatte gegen Gelsenkirchen das Gefühl, dass schon viel über Rese ging, aber er wirkte nicht wie der wichtigste Anker im Spiel der Hertha. Da kam von vielen Positionen viel Positives oder habe ich eine blau-weiße hoffnungsvolle Brille aufgehabt? Nee, empfinde ich genauso. Also je besser Hertha ist, desto weniger ist Fabian Rehse der absolut einzige Faktor im Hertha-Spiel. Das muss ja auch das Ziel sein, unausrechenbarer zu sein. Und ich finde, dass Herthas Offensivspiel gegen ein zugegebenermaßen defensiv völlig desolates Schalke gut geflutscht hat und dass dann auch Spieler wie Ebo Masa, wie Karbovnik, wie ein Duziak, aber auch Martin Winkler und Tabakovic sich einfach besser finden. Und sie haben aber in dem Spiel auch wirklich die Räume dafür bekommen. Karl Dardai schreibt, wer wurde Spieler des Spiels? Guck mal, da ist doch unser Spieler des Spiels Beauftragter. Das wurde natürlich trotzdem ermittelt, trotz des Ausfalls des Podcasts. Und das wollen wir natürlich nicht verschweigen und werden wir auch kurz dann hier für die Podcast-Hörer thematisieren. Was haben wir denn hier? So, sehr klar ist Jeremy Duziak Spieler des Spiels geworden. 32, ja, je nachdem, wie man die Emojis interpretiert, ich sag mal 35 Upvotes stimmen für ihn. Das ist natürlich fantastisch. Und ich glaube, über Duziak habe ich ja schon gebührend geredet. Winkler hat auch viele Stimmen bekommen. Vielleicht können wir da ja kurz über Winkler reden. Sicherlich das beste Spiel seit dem neuen Jahr für ihn. Ich empfand ihn in den letzten Monaten schon, in einem Formtief. Er war deutlich weniger präsent, viele schlechte Spiele gemacht, nicht gute Entscheidungen getroffen, oft sehr unsichtbar geblieben. Ich empfinde seine Arbeit gegen den Ball als mittlerweile deutlich besser. Dadurch findet er auch besser ins Spiel. Da hat Paul Dardai ganze Arbeit geleistet, bei ihm, aber auch bei Karbovnik, wenn es um die Arbeit gegen den Ball geht. Und dann erntet man halt offensiv die Früchte davon. Sicherlich profitiert er bei 2:0 auch klar vom Fehler von Müller. Aber was Winkler für mich auch am Anfang der Hinrunde immer ausgezeichnet hat, waren auch diese klugen Laufwege in den Strafraum, weil sonst Tabakovic zu alleine ist und Winkler von rechts außen, wenn er da reinkommt, ist schwerer auch zu markieren für die Gegner, schwieriger zu decken. Das hat er sehr gut gemacht in dem Spiel. Wie er ruhig bleibt bei seinem ersten Tor, ist herausragend. Ich dachte schon, um Gottes Willen, was macht er da? Das geht doch schief, ging es nicht. Dementsprechend, ja, 2 Tore und jetzt steht er bei 7 direkten Torbeteiligungen in seiner ersten Profisaison für Hertha. Und da können ja auch ein paar dazukommen, dann ist das ein ordentlicher Beginn. Sicherlich, das Tief war relativ lang und trotzdem muss man sagen, dass Winkler dann eine ordentliche Saison spielt. Keine wirklich richtig gute, aber eine ordentliche. Und das kann ja auch schon Basis für mehr sein. Masa hat 6 Stimmen bekommen und Tabakovic ebenfalls 6 und Clemens 3. Also Clemens wurde auch für sein gutes Aufbauspiel, gutes Spiel gegen den Ball auch gewürdigt. Klar, Tabakovic, Nutznießer 2-mal. Aber auch, das hatte ich heute auf Twitter geschrieben, ich empfinde Haris Tabakovic mittlerweile als spielerisch deutlich besser eingebunden. Ich finde, dass er offensichtlich, muss er an sich gearbeitet haben, auch mit dem Trainerteam zusammen. In der Hinrunde gab es Spiele, dass wenn er nicht getroffen hat, er völlig unsichtbar war. Und seit Rückrundenbeginn beteiligt er sich an Herthas Spiel einfach deutlich mehr. Er lässt sich deutlich cleverer fallen, bindet Spieler dann schon im Mittelfeld, stellt sehr gut auf Dreiecke, kombiniert besser, spielt viele letzte und vorletzte Pässe, liegt ja auch schon bei 5 Vorlagen in dieser Ligasaison. Also das, muss man sagen, ist richtig gut. Und da hat jemand in einem etwas ja schon höheren Alter, wenn man so will, ich meine, Tabakovic ist 29, nochmal an sich gearbeitet. Und so ist er deutlich wertvoller für Hertha und gibt mir noch viel mehr die Vedat Ibišević-Vibes als schon zuvor. VW Fernlicht schreibt, Frage 1, glaubst du, Fabi hat sein Formtief überwunden? Ja, beziehungsweise wenn die Mannschaft besser funktioniert, dann kann er dieses Formtief auch etwas in stilleren überwinden, weil dann nicht mehr so viel an ihm hängt, weil andere Spieler auch viel tun und dann kann er sich auf mehr seine Momente beschränken, als das Gefühl zu haben. Ich empfand ihn zum Beispiel gegen St. Pauli und auch in den Spielen davor oft so, er hätte jetzt das Gefühl, alles machen zu müssen für diese Mannschaft und dann geht's sehr Kopf durch die Wand und immer ich, weil er das Gefühl hat, ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen und das Spiel leidet meistens darunter für Spieler und dementsprechend finde ich schon, dass er natürlich auch dann profitiert davon, wenn die Mannschaft mehr macht, dass er sich auf seine speziellen Momente, in denen er richtig glänzt, dann konzentrieren kann. Frage 2, wie stehst du dazu, dass Benze ablösefrei, in Klammern, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht? Naja, dazu kann ich ja keine Meinung haben, weil das ist ja einfach Fakt. Natürlich ist das wahnsinnig ärgerlich. Das Schlimme ist nicht, dass Benze Dardai Hertha verlässt. Das ist aufgrund seines Talents und aufgrund der Zweitliga-Zugehörigkeit von Hertha eingepreist, dass solche Top-Talente vielleicht nicht so lange den Weg mitgehen mit Hertha, wie man sich das wünscht. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich auf einer emotionalen Ebene, rein rational, aber wenig überraschend. Das Problem ist natürlich, wenn man dann nur eine Ausbildungsentschädigung von 200.000, 250.000 Euro kassiert, denn das gesundet Hertha finanziell nicht. Du gehst diesen Weg mit den Talenten zum einen, weil die Unterhaltskosten, wenn man das so nennen möchte, deutlich geringer sind, als wenn man selber Spieler für viel Geld holt und die ein hohes Gehalt haben. Du willst aber natürlich auch die Gewinnmarge, das klingt jetzt alles sehr technokratisch, aber so muss man in einem Profigeschäft leider denken, möglichst hoch halten. Und das gelingt nicht, wenn die Spieler dann zu ihren Ausbildungsentschädigungen gehen und nicht für Ablösesummen. Also das ist wahnsinnig ärgerlich, vollkommen klar. So, Wala wurde leider übersprungen, deswegen stellt die Frage nochmal anders. Es tut mir leid, ich muss hier Chatblick behalten und die Fragen beantworten. Da rutscht mal was durch, nimm es mir nicht übel. Wo siehst du die Baustellen im Kader zur kommenden Saison, die auf Benny und Co. zukommen? Von den offensichtlichen Abgängen mal abgesehen. Schöne Frage. Ich glaube, dass Hertha, und das hat Pal Dardai indirekt, finde ich, jetzt auch angedeutet nach dem Spiel gegen Schalke, Hertha muss nochmal was auf der 6 tun. Andreas Buchalakis, mein Gott, entpuppt sich immer mehr leider als Missverständnis. Das haut nicht hin. Die Erwartungshaltung war, glaube ich, eine andere. Man wollte einen fertigeren Spieler bekommen und sieht doch, dass Buchalakis trotz seiner großen Erfahrung viele Defizite hat, zu viele Defizite hat, die auch nicht in das Spiel von Hertha passen, wahrscheinlich sein Profil. Bilal Hussein hat noch nicht so funktioniert, wie man das möchte. Ayman Barkok funktioniert auf dieser Doppel-6 nicht. Ich empfinde es immer noch so, dass Hertha eigentlich ein 4-3-3-Team ist, aber wenn Pal Dardai unbedingt im 4-2-3-1 spielen möchte, dann braucht es einen zweiten Sechser, der mehr Box-zu-Box-Qualitäten mitbringt und noch aggressiver im Gegenpressing ist. Eigentlich jemand wie Suat Serdar, bloß in billiger und mental etwas widerstandsfähiger. Also das, glaube ich, ist eine Position, auf der sich Hertha verstärken muss. Vielleicht braucht man nochmal ein anderes Profil im Mittelsturm. Das könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie es mit Prevljak weitergeht, mit Niederlechner. Und ich glaube auch, dass Hertha einen weiteren offensiven Flügelspieler gebrauchen könnte. Nun hat er verlängert und wird wohl bleiben. Aber Derry Sherhan, da muss man gucken, wie es weitergeht. Kriegt Martin Winkler mehr Konstanz in seine Leistungen? Kann Palko Dardai verletzungsfrei bleiben? Das sind natürlich noch so Fragezeichen. Und wenn man da sieht, da sind uns ein paar Fragezeichen zu viel, dann sollte man schon nochmal für einen Counterpart für ein Flügelpendant zu Rehse was tun. Und dazu kommen noch die Außenverteidigerpositionen. Also natürlich ist Micha Kabovnik absolut gesetzt, aber was passiert hinter Kabovnik? Wenn er ausfällt, hat Hertha etatmäßig eigentlich keinen Linksverteidiger. Das ist ein Riesenproblem. Da muss man nachlegen und sollte Hertha im Sommer sowohl Pekarik als auch John Joe Kenny verlieren, als auch Deo Sefolk, dann wird Julian Eitschberger da alleine nicht reichen. Dann wird man auch nochmal auf der Rechtsverteidigerposition gucken müssen. Also das sind für mich so die hauptsächlichen Positionen. Labbadia, Korkut, Schwarz, Čović sind alle gescheitert. Von daher sehe ich es kritisch, sich von Pal zu trennen. Kaum ein Trainer kommt auf Dauer mit dem Umfeld klar. Ich glaube nicht, dass Sandro Schwarz wirklich mit dem Umfeld nicht klar kam. Ich glaube, das war nicht der Grund. Ich glaube, dass andere Gründe gab. Ich halte Sandro Schwarz für einen sehr fähigen Trainer und ich glaube, dass man sehr kurz mit ihm davor stand, den Turnaround in Liga 1 zu schaffen, den man jetzt in Liga 2 angehen muss. Und ich glaube, dass Angst kein treibender Faktor sein darf. Also Angst ist ein sehr schlechter Berater und nur weil es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, kann man nicht für immer an Pal Dardai festhalten. Das nur zu der Frage konkret. Ich sag nicht, trennt euch von Pal Dardai. Ne, das habe ich übrigens noch in keinem Podcast und in keinem Text getan. Ich versuche immer die Analyse zu liefern zur aktuellen Situation. Die Antwort, wie es dann personal weitergehen sollte, beantworte ich in der Regel nicht. Das möchte ich eigentlich offen lassen. Außer es würde mal einen konkreten Kommentar zu dem Text zu genau dieser Frage geben und ich würde explizit gefragt werden. Aber an sich möchte ich immer nur die Leute unterfüttern mit Informationen, mit Sichtweisen. Und die große Frage, die große Trainerfrage, die muss ich nicht beantworten, sondern die Verantwortlichen. Aber ich glaube, nur weil es in der Vergangenheit nie funktioniert hat, kann man ja nicht sagen, wir halten für immer ein Pal Dardai fest. Das ist, glaube ich, nicht die Schlussfolgerung, die richtige. 13.10.12 schreibt, als Antikapitalist, schön, finde ich den Maximalgedanken sehr fragwürdig. Solange der Verein geführt wird in den letzten anderthalb Jahren, spiele ich lieber zweite Liga als auf Kampf wieder Abstiegskampf in der ersten Liga. Die Gegner sind in Liga 2 auch viel, viel interessanter. Leipzig, Wolfsburg, Bayer, Hoffenheim, lieber Elversberg, bin ich ehrlich. Das Problem, also diesen Gedankenweg kann man haben, mein Lieber. Das ganz große Problem ist, der trägt sich nicht. Hertha kann sich die zweite Liga auf Dauer nicht leisten. Das geht nicht. Dafür ist der Schuldenberg zu groß und dafür sind die Verdienstmöglichkeiten in der zweiten Liga zu klein, um den hier abzubauen. Hertha kann Kosten minimieren. Das ist ja mit der Konsolidierung auch passiert. Da hat man ja jeden Cent umgedreht und in jedem Prozess geguckt, wo man Geld sparen kann. Aber das Problem ist, zweite Liga auf Dauer kann sich Hertha nicht leisten. Der Verein wird daran zugrunde gehen. Deswegen hat ja Tom Herrich klar gesagt, dass der Aufstieg spätestens 2025 alternativlos ist. Und das ist dementsprechend nicht vereinbar mit dieser fußballromantischen Sicht, die ich natürlich nachvollziehen kann, aber das geht leider nicht auf. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ich würde Marc gerne mal bei einer Spieltags-PK sehen. Du, ich mich auch gerne. Nee, ist, ja, also natürlich wäre ich da gerne da. Aber das Problem ist, dass ich zum einen unter der Woche oft, also entweder bin ich unter der Woche in Greifswald oder ich arbeite unter der Woche. Und wenn ich unter der Woche in Berlin arbeite, dann bin ich in der Redaktion. Zu den Pressekonferenzen gehen eigentlich immer vom RBB immer die RadiovertreterInnen, weil die da zum einen den Ton aufnehmen und zum anderen dann Fragen stellen können. Das ist also effizienter, wenn da die Leute vom Radio hingehen. Die können auch Fragen aus unserer Redaktion mitnehmen und stellen, aber deswegen lohnt es sich, den reinen Onliner dahin zu schicken, auch wenn die Wege kurz sind. Vielleicht entwickeln sich die Prozesse zwischen irgendwann mal anders und ich werde den Freiraum bekommen, um da zu sein. Aber ja, gestaltet sich schwierig. Aber ja, ich hätte eigentlich total Bock auf die PKs. Ich hätte total Bock, mit den Verantwortlichen in einen Austausch zu treten. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Ach, guck mal, nur der BSC fragt hier auch, wäre es nicht mal möglich, dass deine Fragen bei der PK gestellt werden, beziehungsweise du vor Ort bist oder diese an RBB-Kollegen weitergeben kannst. Guck mal, dann habe ich deine Frage doch perfekt beantwortet. Traumhaft. Und noch eine Frage, ich weiß gar nicht, ob der RBB auf den PKs präsent ist. Falls ja, kannst du dir vorstellen, dort auch mal aktiv zu sein oder bist du ein reiner Online-Reporter? Es ist ja fantastisch. Guck mal, wir geben uns hier doch die Klinke in die Hand im Chat. Traumhaft. Ja, also wie ich es gerade erklärt habe, weil es auch um die O-Töne geht für die Radiovorberichte und so weiter, gehen halt die Radioschaffenden von uns, vom RBB aus der Sportredaktion zu den PKs, weil da man mehr auf einmal tun kann. Aber ich könnte meine Fragen mitschicken. So. Was haben wir denn noch? Du meinst Marc aka Trent Crim schreibt Doppeldecker. Ja, also du, wenn Trent Crim, falls die auch Anwesenden auch im Podcast, den man nicht kennen, es gibt ja die Serie Ted Lasso und dort gibt es den Journalisten von den Journalisten Trent Crim als Rolle von The Independent und der dann aber auch später ein Jahr den Verein begleitet, um ein Buch über diesen Verein zu schreiben. Und ich sag mal so, ich fände es spannend, die Aufgabe. So, was haben wir denn noch? Saschko 1892 fragt, ist es nicht schon fast vereinsschädigendes Verhalten seitens Pal Dardai, wenn Benze Dardai scheinbar kein Fördervertrag mit Option durch die Eltern unterzeichnet wurde, die dem Verein noch eine Ablöse gebracht hätte? Boah, das ist eine große Frage. Ich glaube, der Vorwurf ist auch zu groß. Ich glaube, in dem Moment gibt es schon natürlich das Problem der Doppelrolle von Pal Dardai. Als Vater hält er sich da raus, als Trainer, also als Vater will er natürlich das Beste für seinen Sohn, aber als Trainer muss er sich da raushalten. Es geht also vor allen Dingen eher um das andere Umfeld und ja, kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube, die Frage würde ich ein Stück weit auslassen, kann ich so nicht beurteilen. Luise 1892 schreibt, ein Trainer aus dem eigenen Stall wird schwierig. Stefan Schmidt scheint ja schon bei der U23 Probleme zu haben. Sonst jemand aus der Jugend zu holen wird auch eher schwierig. Irgendein 0815 Zweitligatrainer will ich nicht haben und bessere Trainer gehen wohl kaum zu Hertha. Tja, aber es gibt ja immer interessante Trainer, die es dann irgendwie hinbekommen. Ob das ein Fabian Hürzeler beim FC St. Pauli ist, Marcel Rapp bei Kiel, das waren ja mal unbeschriebene Blätter. Das waren ja mal Trainer, wo man noch nicht wusste, wo geht die Reise hin. Also im Jugendbereich und vielleicht auch in der österreichischen oder Schweizer Liga oder ähnliches wird es ja spannende Trainer geben. Also ja, die Auswahl ist sicherlich nicht riesig, auch aufgrund Herthas finanziellen Möglichkeiten, aber spannende Trainer wird es immer geben. Was haben wir denn noch? Ich muss hier ein bisschen durchgehen, weil wir haben ja jetzt schon 40 Minuten auf der Uhr. Amboss schreibt, eine wichtige Frage abseits des realen Spiels. Football Manager, wann geht's weiter? Ich will die Leiden des jungen Herrn weiter mit Popcorn verfolgen. Ja, ich eigentlich auch. Also ich kann es dann leider nicht mit Popcorn verfolgen, weil ich ja der bin, der leidet. Aber grundsätzlich, klar, möchte ich das Football-Manager-Projekt gerne weiterführen. Aktuell ist es gerade einfach zeitlich schwierig, den Stream noch unter der Woche hinzubekommen. Aber ihr seid die Ersten, die es erfahren, wenn es da weitergeht. Lukulus 12 schreibt, wie kam es, dass du im Kurvenecho gelandet bist? Das ist eine exzellente Frage. Ich weiß es selber nicht. Ich wurde nicht gefragt. Also muss man tatsächlich sagen, also ich habe ja einen Text geschrieben nach einer mehrtägigen Recherche über Fanhilfen, über deren Gründung, deren Arbeit und die Probleme von Grenzüberschreitung der Polizei. Wichtiges Thema, was ich auf jeden Fall weiter auch beackern möchte. Und dieser Text, da habe ich auch mit der Fanhilfe Hertha gesprochen und dieser Text hat es ins Kurvenecho geschafft, komplett abgedruckt. Das freut und ehrt mich auf der einen Seite natürlich, schöne Bestätigung meiner Arbeit, auf der anderen Seite, man hätte schon mal fragen können. Ich weiß auch nicht, wie das seitens RWB24 rechtlich zu handeln wäre mit Urheberrecht und so weiter, keine Ahnung. Seien wir jetzt aber mal nicht so streng, hat mich gefreut, aber deswegen weiß ich nicht, wie es dazu kam. Luise 1892 schreibt, Marc, du hattest letztens gemeint, dass Hertha in der nächsten Saison aufsteigen muss. Wie genau begründest du das nochmal? Habe es nicht ganz mitbekommen, kannst du auch die Thematik mit der Anleihe nochmal erläutern? Das ist natürlich jetzt ohne Vorbereitung aus der Kalten schwierig, aber naja, das Problem ist, dass Ende 2025 muss eine Leihe in Höhe von knapp 50 Millionen zurückgezahlt werden. Das machst du nicht mit Zweitliga-TV-Geldern. Das ist relativ einfach. Hertha ist rein finanziell dazu gezwungen aufzusteigen. Das hat Tom Herrich nochmal sehr oft formuliert und erklärt. Das Problem ist einfach, Hertha kann so viel Kosten minimieren, wie man will. Man muss ja die Einnahmequellen auch gleichzeitig steigern und das versucht Hertha im Bereich von Merchandise und so weiter. Das ist auch löblich, aber das große Geld, was Hertha gesunden lässt finanziell, ist in der ersten Liga. So. Und Hertha kann nur so und so lange auf Zeit spielen und diese Anleihe ist ein Riesenproblem. Die zurückzuzahlen ist ein Riesenproblem. Das schafft man mit den bestehenden finanziellen Möglichkeiten nicht, mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten und deswegen muss man aufsteigen und das halt spätestens nächstes Jahr. So, jetzt, ich finde es auch schön, wie die Leute sich hier untereinander unterhalten. Das finde ich auch sehr schön. Auch dafür soll der Chat natürlich da sein. Das verfolge ich jetzt mal nicht so ganz, da seid ihr unter euch. Ich finde es übrigens fantastisch, dass sich hier 65 Leute, teilweise 70 Leute hier gerade live eingeschaltet haben. Alles andere als selbstverständlich, euer Nachmittag hiermit zu verbringen nach der Arbeit. Das ist mir auch immer wichtig zu betonen. So, was haben wir denn noch? Lass mich kurz durchscrollen. BlueWhite21 stellt die Frage, habe das Gefühl, dass wir nur bei Tageslicht gut spielen können und bei Flutlicht immer wieder verlieren. Das zieht sich fast durch die ganze Saison durch. Könnte die Psyche dabei eine Rolle spielen im Team? Boah, da sind wir schnell beim Thema. Ist das Kausalität oder Korrelation? Schwierig. Also Hertha hat auch das Flutlichtspiel im Pokal gegen den HSV gewonnen. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, erstmal kann man da noch keins direkt zu machen feststellen. Aber interessante Frage auf jeden Fall. Ich muss hier immer auch sehr zeitversetzt die Fragen beantworten. VW Fernlicht schreibt, Frage zum Spielaspekt. Wie fandest du die Schiedsrichterleistung? War das erste Tor von Schalke für dich regulärer Treffer? Karaman stützt sich ab und kriegt den Ball an die Hand. ZDF sagt in der Zusammenfassung, in Klammern frei zitiert, das war nicht strafbar, weil der Ball seine Richtung nicht ändert. Dachte, dass die neue Regel wäre, wenn ein Handspiel bei Torentstehung dabei ist, gilt das safe nicht. Nein, die Torentstehung gilt safe nicht, wenn der Torschütze bei dem erzielten Tor die Hand am Ball hatte, dann wird es auf jeden Fall zurückgepfiffen. Das gilt aber wirklich für den Torschützen, nicht für den, der am Tor mit beteiligt ist. Das nur dazu. Ich habe das Spiel am Auto geguckt, ohne Kommentar und so weiter, also teilweise ohne Kommentar. Deswegen seid mir nicht böse, dass ich nicht absolut alle Szenen perfekt vor Augen habe, wie sonst eigentlich. Ich habe zumindest keine irreguläre Handlung während dieses Tors gesehen. Zopperoni schreibt, brauchen wir einen Kempfner-Folger? Der Vertrag von John Brooks läuft aus. Also, ich glaube schon, dass man, um den Umbruch weiter voranzubringen und auch um sich finanziell deutlich leichter zu machen, sollte man sich im Sommer von Marc-Oliver Kempf trennen. Das ist meine ganz eigene Meinung. Kempf hatte sicherlich auch ein paar gute Spiele in dieser Saison drin. Insgesamt für sein Alter und vor allen Dingen dafür, dass er Topverdiener dieser Mannschaft ist, ist das aber deutlich zu wenig. Und wenn man sich die Innenverteidigung anguckt, hat man als Linksfuß Marton Dardai und Tim Hoffmann. Rechts hat man dann auch noch Linus Gechter und man hat ja theoretisch immer noch Pascal Clemens und man hat Toni Leistner. Dementsprechend würde ich schon sagen, auch die Hierarchie da ein bisschen entschlacken, sich für die Zukunft wappnen und dementsprechend auch keinen direkten Nachfolger verpflichten. Mal die andere Seite, schreibt Oleg Sesch, glaubst du, Schalke schafft noch den Turnaround? Ich glaube, definiert Turnaround. Ich glaube, dass dass der Grundkader von Schalke so gut ist, dass sie nicht absteigen werden. So, Ich glaube, dass man da in der Liga mit, also Osnabrück ist ja quasi sowieso schon weg. Na, jetzt, wo ich mir die Tabelle nochmal angucke, wird es natürlich nochmal lustig. Dadurch, dass Braunschweig und Rostock tatsächlich jetzt wieder anfangen zu punkten, das hatte ich kurz verdrängt. Ich glaube, dass Schalke noch so viele Siege im Tank hat, dass man nicht absteigen wird, aber wirklich mehr auch nicht. Man hat aber natürlich auch echt noch Spiele, ne? Du hast Spielzeit auch noch gegen Osnabrück, gegen Rostock. Als nächstes spielst du gegen KSC. Aber Schalke ist in der Lage, gegen Hannover auch mal zu gewinnen, ist in der Lage, gegen Nürnberg zu gewinnen, ist in der Lage, gegen Elversberg zu gewinnen. Dafür müssen es nur ähnlich gute Tage sein wie gegen St. Pauli beispielsweise. Das wird nicht mehr häufig vorkommen diese Saison, aber Stand jetzt würde ich sagen, man kriegt das irgendwie hin, über die Zeit zu retten. Amboss fragt, eine letzte Frage habe ich noch. Habt ihr mal Bock, gemeinsam Zeit einfach ein Spiel, gemeinsam zu kommentieren, damit ich den Sky Reporter wegschalten kann? Wäre logistisch sicher hart, aber geil. Schöne Idee. Muss ich mal drüber nachdenken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Das Problem ist oft, Leute haben unterschiedliches Delay, während sie das Spiel gucken und so weiter. Ist in jedem Fall eine schöne Idee, schreibe ich mir, glaube ich, mal auf. Aber schon jetzt müsste man echt über die Machbarkeit reden, wie man das genau macht. Blue White fragt, out of Hertha, wie findest du die DFB-Trikots und was sagst du zur Nominierung von Maxi Mittelstädt? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die DFB-Trikots geil. Wirklich, ich mag den Retro-Vibe des Heimtrikots, auch wenn man über eine schwarze Hose diskutieren hätte können. Ich finde, eine schwarze hätte besser gepasst als eine weiße. Das ist das Erste, also Heimtrikot, ich finde das cool. Und das Auswärtstrikot ist natürlich sehr weit weg von so klassischen Sachen, aber es gefällt mir wiederum eigentlich auch. Und ich finde den Farbverlauf sehr schön. Also ich muss echt sagen, mir gefällt's gut, ich kann es nicht anders sagen. Ich war jetzt nicht völlig aus dem Häuschen, dass ich sage, das sind die schönsten Trikots der Welt, aber doch, gefällt mir. Und zur Nominierung von Maxi Mittelstädt, naja, Julian Nagelsmann hat es ja gesagt, rein statistisch ist Maxi Mittelstädt aktuell der beste Linksverteidiger dieser Bundesliga und einer der Top 4 Linksverteidiger der Welt. Das sind natürlich krasse Aussagen und man müsste gucken, welche Statistiken er damit meint, aber als ich das gelesen habe, bin ich nicht aus allen Wolken gefallen. Ich habe schon im November 2022, als es um die Frage ging, wer sollte sich unter Sandro Schwarz denn jetzt durchsetzen, Plattenhardt oder Mittelstädt, herausgearbeitet, wie gut die Zahlen von Mittelstädt sind, auch im europäischen Vergleich. Und die waren auch da schon herausragend. Und jetzt hat er mal den richtigen Trainer, das richtige Vertrauen, ist natürlich auch in der Mannschaft, wo es generell läuft, das hilft natürlich, aber dass Maxi Mittelstädt ein überaus fähiger Linksverteidiger ist, empfand ich als relativ offensichtlich und das ist so mein Roman Empire, dass ich eigentlich immer wieder sage, Leute, man soll sich ja selbst nicht unbedingt immer loben, aber da habe ich einmal einfach recht gehabt. So. Und das macht diese ganze Personalie und diese ganze Position des Hertha Linksverteidigers nochmal frustrierender, weil eigentlich lag einem da alles auf dem Tablett und natürlich hätte Maxi Mittelstädt nicht so gut performt wie jetzt in Stuttgart, weil die allgemeine Mannschaft nicht so gut performt hat und trotzdem bin ich der tiefen Überzeugung, dass Mittelstädt dieser Mannschaft in der vergangenen Saison als Stammspieler deutlich mehr geholfen hätte. Und kurz was trinken und jetzt, wo er am absoluten Maximum angekommen ist, mit jetzt dann ja auch 27 Jahren, frische 27, ist er an seinem Maximum, Leistungsmaximum. Ja, und dann hat er Nationalspielerpotenzial und ich wäre gern geschockter. Also muss ich wirklich sagen, ich habe immer schon eine relativ hohe Meinung von Mittelstädt gehabt. So, jetzt muss ich mal weiter gucken. Ich glaube, ich bin jetzt soweit ganz unten angekommen. Okay, Freunde, es ist jetzt auch, ich würde jetzt sagen, wir machen noch maximal 15 Minuten. Dementsprechend, wenn ihr noch Fragen habt zu sportlichen Themen bei Hertha, zu personellen Themen oder so, stellt sie gerne und dann gebe ich mein Bestes, das zu beantworten. Wir sind gerade über 70 Leute, das freut mich riesig, ehrlich. Lukulus schreibt, ich bin jetzt soweit ganz unten angekommen. Jetzt ist es raus. Ist wirklich so. Nee, ich bin unten im Chat angekommen. Ich musste ja ein bisschen nachscrollen. Ich werde gefragt, guckst du heute at Broski? Da ist ja Fabian Rehse zu Gast. Nee. Muss morgen wieder nach Berlin düsen für die Arbeit. Und deswegen habe ich heute einen Abend mit meiner Freundin. Da freue ich mich auch drauf. Und nee. Gucke ich nicht. Vielleicht gucke ich es dann. Das wird ja, glaube ich, auf YouTube dann noch hochgeladen. Vielleicht zapp ich mal rein. Benny fragt, glaubst du, Gersberg wird bei Hertha nochmal zu einem sicheren Rückhalt? Schöne Frage. Ich weiß es nicht. Man muss es natürlich hoffen, auch weil Tjaak Ernst, ich glaube, dass Tjaak Ernst noch ein zweites Jahr bei Hertha als Nummer 1 spielen wird, aber ich glaube, dann könnte es eng werden. Und dann muss man gucken, ob man eher einem Tim Goller beispielsweise vertraut oder Marius Gersbeck dann seine Chance bekommt, und bis dahin muss er Argumente liefern. Bislang muss man tatsächlich sagen, hat er sie nicht geliefert und hat seine Chancen nicht genutzt, weder in den Testspielen noch in den Pflichtspielen. Wie gesagt, man hat ja bei Karlsruhe, aber auch vorher bei seinen Leihen zu Osnabrück gesehen, dass der es, dass er es kann. Er ist fußballerisch leider echt kein guter Torhüter und das, glaube ich, wird er auch nicht mehr werden. Aber auf der Linie ist er eigentlich deutlich besser. Und ich glaube, wenn er da in sein Maximum kommt, dann kann er ein sicherer Rückhalt in der zweiten Liga sein. Aber fußballerisch wird er halt nie an das Niveau von einem Tjaak Ernst rankommen, der jetzt auch kein Manuel Neuer ist, aber schon besser. Und auch Tim Goller nehme ich da als besser wahr. Also ja, schwierig zu beantwortende Frage, weil er wird jetzt eh nicht so viele Spiele bekommen, also wird er sich auch nicht wirklich verbessern können in seiner Sicherheit. Und ich glaube schon, dass der Druck nach dieser Geschichte im Sommer es leisten zu wollen und auch als verlorener Sohn zurückgekehrt zu sein, das sind alles Druckgeschichten, da wird er vielleicht auch viel Kopfarbeit noch leisten müssen. Lou the Flying Bird schreibt, vorab nein, ich bin kein Jindawi-Fangirl, aber wie siehst du seine Zukunft bei Hertha mit Option, wieder in der ersten Mannschaft zu kommen? Boah, schwierige Frage. Stand jetzt würde ich sagen, gibt es da nicht eine große Zukunft. Also er hatte jetzt seinen Moment bei Hertha, der bleibt auch historisch, wie er da im Hamburg-Spiel plötzlich nochmal eingegriffen hat in seinem ersten Profi-Einsatz. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, aber als er ist ja Außenspieler und wenn man da guckt, Reza hat verlängert, Winkler ist da, Palko Dardai ist da, Derry Sherhand ist da, Luis Truss hat einen Profivertrag bekommen, Gustav Christensen ist da. Ich sehe da nicht viele Möglichkeiten für einen 27-Jährigen, da bin ich ganz ehrlich. Und vielleicht packt das ja in der dritten oder zweiten Liga, das wäre natürlich ihm zu wünschen, aber ich nehme es jetzt nicht sonderlich realistisch wahr, dass er bei Hey Herthas Profis nochmal eine riesige Rolle spielen wird. So. Amboss fragt, nicht zu Hertha, aber was hältst du von dieser Baller League? Bin kein großer Fan. Sollen sie machen? Ich glaube, es nimmt jetzt Leuten wenig weg, außer dass ich gelesen habe, es gab Berichte in der Elf Freunde darüber, dass Amateurvereine klagen, dass Spieler eher die Baller League vorziehen, als in den lokalen Vereinen zu spielen und dass das schon zu Zerwerfungen, Konflikten geführt hat. Das ist natürlich unschön, wenn die Baller League wenig dem Fußball gibt, aber die Wurzeln des Sports abgrasen möchte. Na, also du wenn Fußball, also die Spieler für die Baller League müssen ja irgendwo herkommen. Und wenn die Baller League etwas nimmt vom Fußball, aber nichts zurückgibt, dann empfinde ich das immer als kompliziert und schwierig. Und so, ansonsten, ja, ich kann damit wenig anfangen. Das ist meine ganz eigene Meinung. Die Leute sollen es gucken, um Gottes Willen, alles cool. Aber ich beschäftige mich eh schon zu viel mit diesem Sport. Da kann ich mir nicht auch noch die Baller League geben und finde gewisse Dinge so ein bisschen komisch. Ist nicht mein Film. So, ganz einfach. Lukulus fragt, hast du in Berlin eine Zweitwohnung oder bist du im Hotel dann oder bei Lukas im Ostflügel? Ich würde sagen, die dritte Option ist auf jeden Fall die realistischste. So gut verdiene ich nicht, dass ich mir eine Zweitwohnung in Berlin oder ein Hotel leisten könnte jedes Mal. Nee, ich komme ja aus Berlin und kann dann bei meinen Eltern unterkommen und dementsprechend ist das eine ganz chillige Lösung. VW Fernlicht fragt, könntest du dir eine zweite Karriere als Spielanalyst oder sogar Kaderplaner bei Hertha vorstellen? Boah, also erstmal danke für die Frage, das ist auch eine gewisse Wertschätzung dabei. Muss klar sagen, ich glaube, ich verstehe was von dem Sport, aber ich habe keine Ausbildung in Richtung Spielanalyse oder ich habe keinen Trainerschein, habe kein Management studiert, ähnliches. Das gehört alles zu diesen Jobs dazu. Wir sehen oft nur die Sachen, die dann irgendwie bei Transfermarkt diskutiert werden, aber deswegen will ich es mir nicht anmaßen, diesen Job machen zu können, besonders nicht auf einem Niveau wie bei Hertha. Wie gesagt, ich empfinde es so, dass ich gewisse Sachen über diesen Sport verstehe, über das Spiel Fußball, gewisse Dinge in Spielern sehen kann. Das macht mich hoffentlich zu einem einigermaßen guten Fußballexperten und Sportjournalisten, aber ich maße es mir nicht an, das mal eben in der Zweitkarriere machen zu können. So, Freunde, noch so 5 Minuten. Dementsprechend Leinen los. Lass die letzten Fragen nochmal raus. Und dann, ja, dann haben wir's. Und dann hoffe ich, dass es auch für die Podcast-HörerInnen eine ganz interessante und angenehme Geschichte war. Also, so, eure letzten Fragen. BlueWhite21 fragt, auf welches Tor, in Klammern Marathon-Tor oder Ostkurve, würdest du am liebsten spielen, wenn du die Spieler von Hertha wärst? Schöne Frage. Ich glaube, ich würde auf die Ostkurve spielen wollen. Doch. Also da das Tor machen und dann über die Bande springen und in die Ostkurve verschwinden, das hat doch was. Das hat doch was. Vor wie Fernlicht fragt, wen von Hertha würdest du gerne nochmal in den Podcast holen? Ich fände Jugend, Leute in der Jugendarbeit interessant. Ich würde gerne mit Sofian Schahed und einer Hertha-Spielerin das erste Jahr der Hertha-Frauen Revue passieren lassen. Das ist ein großer Wunsch von mir. Klar, Pal Dardai wäre natürlich mal interessant oder auch Spieler wären interessant. Also wir haben noch 1000 Ideen. Wir haben noch 1000 Ideen und da hoffen wir, dass wir das hinbekommen, aber kriegen auch vom Verein das Signal, dass diese vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen uns beiden dahingehend auch Türen öffnet. So. Axel Kruse 47 fragt, wann kommt der Hertha Base Podcast? Dann hast du das, dann hast du den Anfang nicht mitbekommen. Diese Woche leider nicht. Dieser Twitch-Stream erscheint dann auch auf YouTube und erscheint als Podcast-Folge und ist dann der Ersatz. Okay. Gut. Ich würde sagen, wenn jetzt nichts mehr super Spannendes rauskommt, dann bedanke ich mich für eure Zeit. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand das jetzt sehr angenehm vom Tempo her. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was draus gezogen. Ich würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft öfter hinbekommen. Natürlich nicht immer nur als Ersatz des Podcasts, sondern dass der Podcast kommt und wir dann irgendwann ein paar Tage später nochmal so quatschen. Und bis dahin, vielen lieben Dank für eure Zeit, weiß ich sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank für eure Fragen. Und dann, ja, lesen wir uns, hören wir uns, sehen wir uns, wie auch immer. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.